Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Die stürmischen Zeiten, die waren auch in der Bibel nicht selten. Und wir kennen sie ja auch aus unserem Leben. Heute Nacht bin ich mal aufgewacht und dann habe ich mir schnell mein iPad geschnappt und geguckt, wie die Großwetterlage ist, denn es hat geheißen, es kommt ein Sturmtief, eine Gewitterfront, aber die ist Gott sei Dank an uns ziemlich gut vorbeigegangen. Weiter südlich war es wohl ziemlich heftig. Es geht doch heute um die Frage, wie können wir stürmische Zeiten überstehen? Und wenn wir uns den Mann da anschauen, dann merken wir schon, hier ist Sturm im Spiel, und zwar Gegenwind, ja besser noch Gegensturm. Die Bäume biegen sich und er kommt nicht vorwärts. Das kann auch im Urlaub passieren, solche stürmischen Zeiten. Und das kann auch im Leben eines Christen passieren, dass wir stürmische Zeiten erleben in unserem Glaubensleben. Vielleicht sind wir schon lange gläubig, dann haben wir vielleicht schon, sondern haben wir bestimmt schon mehrere Stürme überstanden. Und wenn wir noch nicht so lange im Glauben sind, vielleicht gerade getauft worden sind, dann könnte man vielleicht noch meinen, das Christenleben ist nur Sonnenschein. Das meint man dann so lange, bis die ersten Stürme kommen. Querschläger, schwierige Zeiten, Stress, Angst, Versagen, Sünde. Ach, da gibt es so viel. Veit hat letzten Sonntag auch schon einiges aufgezählt aus dem Leben von Elia. Da war das auch nicht so einfach. Und dann die Frage natürlich, wo ist Gott, wo ist Jesus, der doch mir versprochen hat, immer bei mir zu sein und mir zu helfen. Und bevor wir in den Text einsteigen, will ich schon mal sagen, ja, Gott ist da und er weiß hundertprozentig, wie es dir heute Morgen geht. Und vielleicht brauchst du heute Morgen eine Ermutigung, weil du vielleicht auch, so wie dieser Freund dort auf der PowerPoint, irgendwo das Gefühl hast, der Sturm ist so stark, ich komme nicht vorwärts. Ich will uns die Verse erst einmal lesen, die wir in Markus 6 finden, und dann zeige ich die einzelnen Verse, auf die es ankommt, nochmal hier an der Wand. Markus 6 ab Vers 45, die ganze Szene, die spielt am See Genezareth. Wir wechseln das Bild, dann passt das jetzt ein bisschen besser, auch wenn da noch nicht so viel Sturm zu sehen ist. Die Jünger haben gerade vor dieser Begebenheit erlebt, wie der Herr Jesus 5000 Männern und dazu kamen noch etliche Frauen und Kinder bewirtet hat mit 5 Broten und mit 2 Fischen. Er hat ein Wunder gebracht, alle waren begeistert, auch die Jünger. Und dann geht es jetzt so weiter in Vers 45. Und alsbald trieb er, Jesus, seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen, den Herrn Jesus, auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen. Und im Johannesevangelium heißt es, und das Boot war ganz, ganz schnell dann an Land. Und im Matthäusevangelium heißt es zum Schluss, dass sie niederfielen vor ihn und ihn anbeteten und sagten, ja, das ist wahrlich Gottes Sohn, der uns da geholfen hat, der uns aus der Klemme befreit hat, in der wir saßen. Wir entdecken gleich 5 Schritte, die uns helfen, in stürmischen Zeiten fest auf Jesus Christus zu vertrauen. 5 Schritte, die uns auch aus der Mutlosigkeit herausführen sollen, die unsere Verzweiflung abbiegen soll, dass wir wieder aufatmen können. Wie gesagt, auf dem See Genezareth sind wir. Gerade haben die Jünger eben noch dieses Wunder erlebt. Und inzwischen ist es schon, ja, noch nicht ganz Abend geworden, aber später Nachmittag. Die Sonne wird am Untergehen sein. Und der Herr hat eben jetzt einen anderen Plan. Sie dachten, er fährt jetzt mit uns über den See. Er sagt, nee, ich bleib da. Und ihr fahrt jetzt mal alleine über den See. Für die Jünger ist das ein Routinejob gewesen. Sie sind oft über den See Genezareth gefahren. Und naja, dann haben sie gedacht, jetzt fahren wir rüber und das wird schon alles irgendwie klappen. Was sie nicht wussten zu diesem Zeitpunkt war, dass sie geradewegs in gewaltige Schwierigkeiten und in einen gewaltigen Stress kommen sollten. Es war gerade so, aber die Absicht unseres Herrn, er wusste es nämlich, was jetzt kommt. Und es war sogar seine Absicht, dass er sie jetzt in eine Glaubensprüfung führte. Und diese Glaubensprüfung hatte natürlich ein Ziel, dass Glaube und Vertrauen gestärkt wird. Und noch bevor die ahnungslosen Jünger in Schwierigkeiten gerieten, wie wir gleich hören werden, tat der Herr bereits den ersten Schritt, um ihren Glauben zu stärken. Da lesen wir in Vers 46, und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Merken wir uns den ersten Punkt, der jetzt kommt. Jesus, unser Herr, betet für uns. Ja, er betet für uns. Jesus als Beter wird uns oft in der Bibel vorgestellt. Er sucht immer wieder die Stille, um zu beten, um Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben, um mit ihm über das zu sprechen, was sein Auftrag war, und natürlich auch über seine Jünger zu sprechen. Auch über diese Glaubensprüfung, die jetzt auf sie zukommen sollte. Er wird für sie gebetet haben, so wie an anderer Stelle zum Beispiel er für den Petrus gebetet hatte und indem er ihm dann auch versicherte, dem Petrus in Lukas 22, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Kannst du das jetzt für dich annehmen? Stell dir mal vor, ich habe für dich, sagt der Herr Jesus, ich habe für dich gebetet, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Wieso soll er denn das überhaupt beten? Wenn das sowieso selbstverständlich wäre, dass der Glaube nicht aufhört, dass man immer gut drauf ist. Nein, nein, er weiß genau, dass hier gleich Schwierigkeiten auftreten und dass der Glaube nicht aufhört, dass er sich bewährt in den Stürmen, die jetzt kommen. Jesus betet für dich, dass du noch mehr lernst, dass wir noch mehr lernen, ihm zu vertrauen. So, das ist der erste Punkt. Zurück zu unserem Bibelabschnitt. Inzwischen hat sich die Sache ein bisschen verändert. Wir befinden uns also mit den Jüngern auf dem See. Sonne wird untergegangen sein und sie fahren über den See, rudern, als plötzlich starke Fallwinde. Fallwinde hast du nicht genannt. Gibt noch viele andere Winde und Stürme und Fallwinde dort am See Genezareth, die irgendwo von den Bergen dann plötzlich auf den See knallen und hohe Wellen erzeugen. Und dann heißt es in unserem Bibeltext, der Wind stand ihnen entgegen. Sie wollten rüber auf die andere Seite. Der Sturm kam ihnen frontal entgegen und peitschte die Wellen hoch. Und dann war plötzlich Schluss mit der lustigen Seefahrt. Dann wurde es eine richtige Schinderei. Dann merkten sie, das Rudern wird anstrengend. Aber Petrus, der war der Chef, der wird wahrscheinlich gesagt haben, Leute, das wird ein bisschen stürmischer als sonst, wir erhöhen die Schlagzahl und los und eins, so ging es weiter. Und dann merkten sie irgendwann, sie kommen ja trotzdem nicht voran, sie rudern wie verrückt und sie kommen einfach nicht voran, weil der Sturm zu stark ist. Er ist ihnen einfach zu stark und irgendwann wird es dann zur Resignation gekommen sein. Und das ist doch ein starkes Bild auch für unser Leben, dass wir das auch schon so manchmal erleben, wenn Dinge kommen, die ja so gar nicht erwartet worden sind. Vorher kann es sein, dass wir Ziele hatten und wir haben gemerkt, oh, das klappt ja, spitze, ich bin gut drauf, das klappt ja, Rückenwind, jawohl. Ah, und das macht Freude, egal ob im Beruf oder irgendwo anders. Ja, und dann dreht der Wind plötzlich und dann kommt eben der Gegenwind. Vielleicht Arbeitslosigkeit oder Entlassung, Krankheit, Streit, wir verstehen uns nicht mehr, Ärger, Enttäuschung, Verletzungen. Wir merken, dass wir mit einer bestimmten Situation einfach nicht mehr fertig werden, die überfordert uns. Und wir strengen uns doch an, wir geben unser Bestes. Und wir merken, es bringt gar nichts. Ich sitze fest, ich stecke fest. Es geht nicht vorwärts, es geht rückwärts, es geht nicht aufwärts, es geht abwärts. Jetzt kommen wir aber ganz schnell zum nächsten Punkt. Und er, Jesus, sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Den müssen wir uns auch merken. Jesus, unser Herr, sieht uns. Auch dann, wenn wir meinen, der muss mich irgendwie aus den Augen verloren haben. Da klappt doch nicht mehr. Keine Freude mehr da. Nur Stress, Niederlagen, Selbstvorwürfe. In dieser Situation sahen die Jünger den Herrn nicht. Die sahen ihn nicht, aber er sah sie. Es ist nicht stark, dass wir das wissen dürfen, egal was ich durchmache, der Herr sieht, der Herr hat mich nicht aus den Augen verloren. Der sieht genau, was Sache ist, wie ich empfinde, auch da, wo es mir schlecht geht. Auch da, wo wir meinen, wir sind verlassen oder unser Hilferuf kommt in dem Tosen des Sturmes gar nicht irgendwo an sein Ohr. Nein, stimmt nicht. Er hört uns, er sieht uns, er hat dich im Blick und das gibt Hoffnung. Wie können wir glauben, ohne zu sehen? Denn die Erfahrung, die die Jünger gemacht haben, die ist typisch für uns. Wir sehen ihn doch auch nicht. Oder hat jemand heute schon leibhaftig den Herrn Jesus gesehen, sodass man ihn anfassen konnte? Und doch wissen wir, oder dürfen wir wissen, er ist da. Er ist hundertprozentig da. Sogar schon im Alten Testament steht hier von Mose, in Hebräer 11, Vers 27, denn er, Mose, hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist gut ausgedrückt, um was es geht. Da ist ein Unsichtbarer, den wir nicht sehen, aber wir rechnen mit ihm so, als wenn wir ihn sehen würden, als wenn er hier vor mir steht, weil ich ja genau weiß, er ist da. Und jetzt rechne ich mit ihm, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und das ist eine ganz starke Glaubensprüfung in der Glaubensschule unseres Herrn, mit dem Unsichtbaren zu rechnen, den wir nicht mit unseren Augen sehen. Und der Herr möchte, dass wir das lernen. Und wir lernen nur in der Praxis. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum manchmal solche stürmischen Zeiten in unser Leben auftreten, die nicht zufällig kommen. Da mögen wohl andere Menschen beteiligt sein, die uns vielleicht Böses wollen oder eine Krankheit, wo wir sagen, kann ich doch auch nichts dafür, jetzt plötzlich dies und das. Aber das nimmt alles der Herr und macht daraus eine Glaubensprüfung, die uns zum Schluss, manchmal merken wir es erst lange, lange hinterher im Rückblick, uns zum Segen geworden ist. Ich habe manches erlebt in meinem Leben, wo ich sage, da hätte ich drauf verzichten können. So rein vom Gefühl her, wer hat schon gern Stress und Enge und Gegenwind. Aber im Rückblick kann ich doch sagen, aber die Dinge, die ich da gelernt habe in dieser Zeit, die möchte ich nicht mehr vermissen. So, und jetzt geht es weiter. Markus 6, Vers 48, um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf den See. Was haben wir bis jetzt gehabt? Er betet für uns, der Herr. Er sieht uns. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Er kommt uns zur Hilfe. Er kommt uns zur Hilfe. Jesus, unser Herr, kommt uns ja sogar rechtzeitig zur Hilfe. Ja, und jetzt müssen wir uns nochmal in diesem Vers das dritte und vierte Wort anschauen. Wann kam der Herr zu ihnen? Um die vierte Nachtwache. Damals wurde die Abendzeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens in 4 Nachtwachen eingeteilt. Ne? Und bei der ersten Nachtwache ging es los auf den See. Da waren sie noch guten Mutes. Eine Seefahrt, die ist lustig. Und inzwischen haben wir die vierte Nachtwache. Das heißt also, etliche Stunden haben sie gerudert, verzweifelt gerudert und sind nicht vorangekommen. Und der Herr hat sie gesehen. Und er ist nicht gekommen. Da könnten wir doch sagen, Herr, warum denn so spät? Warum so spät? Warum kommst du nicht schon früher? Du hättest doch schon nach einer Stunde, als wir uns abgeplagt haben, kommen können, um uns zu erlösen. Du hättest auch dafür sorgen können, dass der Sturm erst gar nicht auftritt. Hättest du doch alles machen können, Herr. Warum so spät? Bei Gott läuft alles nach Plan, nach seinem Plan. Oh, wie schnell kommen dann die verkehrten Gedanken. Oh, jetzt ist er bestimmt sauer auf mich. Er hat mich verlassen. Jetzt, ich bin jetzt nur noch sein Stiefkind. Er lässt mich hängen. Der Herr hat ganz schön mit uns zu tun. Wir müssen immer wieder dran denken, wer wir waren, bevor wir ihn kennengelernt haben. Wir waren seine Feinde. Wir waren vollkommen verdorben, egal ob man aus gläubigem Elternhaus gekommen ist und brav erzogen worden ist oder ob man irgendwo von der Straße aus der Rauschgiftszene kam. Wir waren verdorben vor der Bekehrung. Und dann hat er Kinder Gottes aus uns gemacht, die er angenommen hat. Und jetzt sagt er, aber so kann ich dich nicht lassen. Du, ich möchte dich jetzt lehren, dass du glaubst in deinem Leben, dass du ein Leben führst nach meinen Gedanken, dass die guten Anweisungen der Gebote Gottes, dass die in dein Leben Eingang finden und das Vertrauen auf Gott, dass du loslässt von den Dingen, die nicht gut sind. Boah, da hat der Herr so viel zu tun mit uns. Im Alten Testament, bei Jesaja, da spricht der Herr aus, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und die größte Arbeit, die wir ihm gemacht haben, Das ist das Kreuz. Mir hast du Arbeit gemacht mit meinen Sünden. Was habe ich mit dir Stress? Du denkst nur immer, du hast Stress. Und Gott, warum? Er hat mit uns Stress. Und wir wollen glauben und vertrauen, auch in solchen Zeiten, wo es eben mit der Hilfe erst in der vierten Nachtwache klappt und nicht schon eher, dass er alles richtig macht, dass ihm nichts aus dem Ruder gelaufen ist. Da, wo wir schon längst die Übersicht verloren haben. Wie geht's denn weiter? Jetzt kommt er. Ach ja, das ist noch dieses Verheißungswort, das ja auch von dem die Jünger wissen durften und wir auch heute. Er hat gesagt, ich bin bei euch. In den guten Tagen, in den chaotischen Tagen. Ich bin bei euch. Vertraut darauf. Und als sie ihn meinten, dort auf dem See, als sie ihn sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst. Und sie schrien. Wie ist denn das zu verstehen? Kannten die ihren Herrn nicht? Das ist auch wieder eine typische Sache, die in unserem Glaubensleben auch da und dort stattfindet, da wo wir einfach seinen Weg nicht verstehen. Da wo wir denken, nee, also das kriege ich nicht auf die Reihe. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann der doch nicht das und das und das und das in meinem Leben zulassen. Das sind doch irgendwelche anderen Mächte oder Gott ist eben kein Gott der Liebe oder es sind andere finstere Mächte, die hier irgendwo am Wühlen sind und ich bin hilflos und ich bin verloren. Das hätte der Teufel gern, dass wir zu diesem Ergebnis kommen, denn dann geht's noch weiter abwärts. So, und er ist jetzt da und sie meinten, es wäre ein Gespenst, aber es ist kein Gespenst. Er ist der Herr. Es ist der Herr, der mich unendlich lieb hat, der mit mir umgeht, zwar manchmal so, dass ich das nicht als so angenehm empfinde, aber der gute Ziele hat. Wahrscheinlich hat schon mancher von euch mal ein Belastungs-EKG mitgemacht. Ich kann mich noch erinnern. Vielleicht ist das heute humaner, aber jedenfalls vor einigen Jahren, da musstest du auf so ein Fahrrad und warst da verkabelt. Und dann hat der Arzt gesagt, so, und jetzt geben Sie mal Gas. Und dann fing man an. Und dann dachte man schon, oh, jetzt reicht's aber irgendwann, ne? Und auf der Papierrolle da, die Kurven. Und dann hat der hier irgendwo geschaltet, einen Gang höher, irgendwie, oder eine Bremse schaltet der dann ein, dann wird das ja noch schwerer. Und nee, Sie müssen hier immer im grünen Bereich bleiben mit dem Zeiger und strengen sich an. Aber ich kann doch, Sie können noch und. Was für eine Schinderei, ich bin doch beim Arzt, ich will doch Hilfe haben, dass es mir gut geht und jetzt macht ihr sowas mit mir, weil das ein Ziel hat. Es soll nämlich offenbar werden, ob hier etwas hier drin nicht in Ordnung ist. Und das wird nur unter Belastung deutlich. Deshalb gibt es im Glaubensleben solche Phasen der Belastung, wo dann offenbar wird, wie weit wir sind mit unserem Glauben. Denn ich kann leicht sagen, ich glaube. Und dann sagt er, dann stellt der Herr hier an der Schraube und sagt, glaubst du immer noch? Immer noch. Und dann merke ich, ich komme an eine Grenze. Und dann sagt der Herr, siehst du, und jetzt lehre ich dich und jetzt helfe ich dir, damit du noch ein Stück mehr im Glauben wachsen kannst. Das müssen wir wissen, sonst werden wir vielleicht sogar irgendwann den Glauben aufgeben, weil wir sagen, nö, da habe ich mir anders vorgestellt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das ist der Punkt, den wir uns merken. Jesus, unser Herr, spricht zu uns. Und das sind ja keine leeren Worte, die er spricht, sondern es sind die Worte des ewigen Lebens. Das sind die Worte, die Kraft haben. Das sind die Worte, die ganz am Anfang der Bibel Himmel und Erde geschaffen haben. Das ist sein Powerwort. Und er spricht. Und in dem Moment, wenn er spricht und wir auf Empfang schalten, dann ändert sich etwas. Sie erkennen ihn nämlich dann plötzlich. Also wollen wir nochmal rekapitulieren. Mit den Augen haben sie ihn nicht erkannt. Da haben sie gedacht, es wäre ein Gespenst. Wie war es mit dem Gefühl? Wir haben ja hier die drei Dinger hier letzten Mal gehabt. Hier diese, die Tanks, genau, emotional und so weiter und so. Vom Feeling her haben sie ihn auch nicht erkannt. Die hatten kein Gefühl, ah, ja, wunderbar. Nee, das war alles nichts. Woran haben sie ihn erkannt? Sie haben ihn erkannt an seinem Wort, an seiner Stimme. Sie haben gemerkt, ach, das ist ja unser Herr, das ist seine Stimme, das ist sein Wort. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Ja, wie wir mit ihm, dem Herrn Jesus, umgehen und konkreter noch, wie wir mit seinem Wort umgehen. Das ist nämlich das Wort, nicht das Wort, was wir irgendwo mal irgendwo auffangen im Äther, wo man auch nicht weiß, ist es mein eigenes Gefühl oder ist es die Gegenseite, die mir was sagen will. Ich muss immer wieder hier zurückkommen. Das ist der Kompass, das ist der Maßstab, das ist das, was wir brauchen zum Überleben. Wir können viel sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich. Und wenn wir gleichzeitig die Bibel zuschlagen, dann ist diese Aussage nichts wert. Denn alles, was wir über den Herrn wissen, alles, was unser Glaube ausmacht, alles, was wir an Gewissheit haben, das kommt nur aus dem Wort Gottes, das geschrieben ist. Und deswegen versucht auch der Satan schon Jahrhunderte und Jahrtausende lang Gottes Wort irgendwie zu vernichten. Bibeln werden verbrannt in manchen Gegenden dieser Welt. Oder, das ist natürlich die schlaue Masche dann, das Vertrauen in dieses Wort kaputt zu machen oder noch mehr zu sagen, das ist nichts wert, ich muss hier andere Erfahrungen machen. Dann sagt er, gut, bleib du auf dem Trip. Ne? Wir müssen zurück. Nächstes Jahr haben wir das Lutherjahr. Martin Luther, der hatte das wieder ganz neu erkannt, was es bedeutet, es steht geschrieben. Der Teufel hat ihn versucht, in der Wüste zu verführen. Und der Herr Jesus hat Bibelwort zitiert und hat dem Teufel entgegengeschleudert, es steht geschrieben, so und so und so und so. Dreimal hat er es versucht und dreimal hat der Herr geantwortet, er, der Sohn Gottes selbst, der hätte nicht sagen müssen, es steht geschrieben, sondern das, was er spricht, das ist Wort Gottes. Aber er hat es trotzdem gemacht, um uns zu zeigen, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, was geschrieben steht und dass ich weiß, was geschrieben steht. Denn wenn ich das nicht weiß, dann habe ich keine Chance. Also ohne Bibel, kein Glaube, kein Jesus, wir wüssten von gar nichts. Keine Ahnung, wohin unsere Lebensreise geht, das finden wir alles nur in seinem Wort und das ist so wichtig. Noch ein kleines Erlebnis aus meinem Leben. Als ich mal so in einer Krise steckte und ich auch nicht mehr weiter wusste und auch nicht mehr die Übersicht hatte, wo geht's lang, was soll ich tun und die Anforderung wird größer und meine Kraft wird kleiner. Ich war so fix und fertig und das mache ich dann schon mal, dass ich ins Auto steige und dann irgendwo rausfahre auf die Belmig oder irgendwo hin an einem Platz, wo niemand ist und dann die Fenster zu kurbeln hier und dann, dass ich mit Gott rede, dass ich mein Herz vor ihm ausschütte und auch in der Bibel lese und Bibelwort aufnehme. Herr, zeig mir etwas für deine Situation. Und dann fiel mir ein, bevor ich wegfuhr, hat mir meine Frau ein kleines Zettelchen zugesteckt. Da dachte ich dann dran, dann habe ich das Zettelchen raus. Da stand ein Bibelwort drauf. Ja, Bibelwort. Gibt es ja viele Karten mit Bibelworten und so. Aber das war jetzt in diesem Moment für mich das Wort. Was war denn das für ein Wort? Wir machen mal weiter, ja. Ein Verheißungswort aus dem Buch Hiob. So reißt Gott auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tisch voll allem Guten wirst du Ruhe haben. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang dieses Wort steht. Aber in diesem Moment, da hat es bei mir in meinem Herzen geklingelt. Mir ist heiß und kalt geworden. Ich wusste, und da bin ich überzeugt, das ist der Heilige Geist, der ein Wort aus der Bibel nimmt für eine bestimmte Situation und mir gibt. Und dann wusste ich, das ist für mich, oh Herr, aus der Angst mal raus und aus der Enge raus und keine Bedrängnis mehr und an einem Tisch sitzen, den du mit guten Gaben deckst und Ruhe haben und Frieden haben. Oh, da habe ich mich ja danach gesehnt in dieser Situation. Und jetzt habe ich gesagt, und das glaube ich jetzt. Und das war so, nicht gleich von heute auf morgen, aber es war der Anfang, es war die Wende. Wieder hin zum Guten, wo ich wieder aufatmen konnte und wieder eine Prüfung bestanden hatte, Not mit seiner Hilfe bestanden hatte. Das war eine ganz klapprige Angelegenheit von meiner Seite. Er hatte jetzt die Sache in die Hand genommen. Kleines Beispiel von einer Frau, die nicht mehr lebt, leider. Die Corrie ten Boom, die Holländerin, die während der Nazi-Zeit zusammen mit ihrer Familie, mit dem Papa ten Boom und die ganze Familie, die haben dann ein Häuschen gehabt, er war Uhrmacher. Und sie haben Juden versteckt, die haben doppelte Wände eingebaut in ihr Häuschen und haben Juden versteckt, und so dass sie überlebt haben vor den Nazischergen. Und diese Frau, die hat auch diese Bibel geliebt, die wir hier sehen. Und die hat Dinge mitgemacht. Die hat Dinge mitgemacht. Bis dahin, dass dann die Sache irgendwann aufgeflogen ist und sie ins KZ musste, die ganze Familie abtransportiert. Sie kamen ins KZ. Gibt es einen wunderschönen DVD-Film, Die Zuflucht. Und dann könnte man auch sagen, Herr, was ist denn jetzt los? Wir haben uns für dich eingesetzt, für Angehörige deines irdischen Volkes, für Juden. Und jetzt hängen wir hier im KZ. Aber Corrie kannte ihre Bibel und die wusste, das ist eine schwere Prüfung. Und Gott will etwas machen, nicht nur prüfen, sondern auch, er macht etwas. Und diese Frau, die hatte eine Bibel mit hineingeschmuggelt ins KZ. Weiß ich gar nicht mehr, irgendwo, keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Jedenfalls, sie hatte sie mit reingeschmuggelt. Und abends, wenn Ruhe war, dann hat sie die Bibel rausgeholt und gelesen. Dann haben andere Frauen dort in der Frauenbaracke gefragt, was machst du, was ist das? Ich lese Wort Gottes, lies laut, wir wollen auch hören. Und dann hat die ganze Frauenbaracke, die waren am Hören, die haben am Hören von Gottes Wort aus der Bibel und die sind getröstet worden. Einige kamen bestimmt zum Glauben, ich weiß es nicht mehr so genau. Merken wir? Stress, wieso Gott, warum machst du das so und so? Und was daraus entsteht, das ist stark. Und dann hat sie einen Satz, den ich mir auch aufgeschrieben habe, der mir sehr gut gefällt. Es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Wer macht denn sowas mitten im Tunnel, aus dem Zug zu springen? Ja, dann wird es nicht mehr hell. Das heißt Vertrauen. Und auf was vertrauen? Auf mein Gefühl? Ja, natürlich auf den Herrn. Ja, aber wer ist der Herr? Was sagt er denn? Was macht er? Wie geht er mit mir um? Ich muss hier drin lesen. Ich muss hier drin lesen. Und zwar nicht ab und zu, sondern ich bin der festen Überzeugung regelmäßig, jeden Tag. Ich habe vor kurzem in einem Fach gekramt, wo ich schon mal Sachen reinstopfe, und da kam mir ein ganzer Stapel Karteikärtchen in die Hand. Mann, das sind die Karteikärtchen aus der Bibelschule. Da standen Bibelverse drauf. Und das war ein wichtiger Bestandteil des Examens, nicht des Examens, aber das wurde benotet, Bibelverse auswendig lernen. Was bin ich froh, dass ich Bibelverse auswendig gelernt habe in der Schule, dass ich jetzt etwas habe, wo ich nicht erst sagen muss, ja, wie ist das, hat Gott sowas gesagt oder so. Da sind Sachen präsent, die ich jetzt abrufen kann. Stellen wir mal uns vor, wir würden in eine Situation kommen, wo wir keine Bibel mehr haben und keine Predigten von Veit und anderen. Was haben wir denn dann noch? Ja, der Heilige Geist. Ja, was will denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist will uns, Johannes 14, er will uns erinnern an das, sagt der Herr Jesus, was ich euch gesagt habe. Aber er kann uns nicht erinnern, er will uns hier reinführen. Wir müssen Gottes Wort kennen und immer wieder auffrischen, damit wir gewappnet sind für Prüfungen. Ja, Jesus Christus spricht durch sein Wort zu uns. Lassen wir uns nicht davon abbringen. Und wenn einer da ist, der gesagt hat, oh, ich ab und zu gucke ich nochmal in die Bibel, ab und zu frühstücke ich mal, ab und zu esse ich mal zum Mittag. Nee, das reicht nicht zum Überleben. Wir brauchen Gottes Wort immer. Wir brauchen es jeden Tag. Wir müssen uns daran erinnern lassen, weil nämlich von der anderen Seite Fernsehen oder was auch immer, es kommen andere Gedanken auf uns zu. Und wenn wir nichts haben, dagegen zu setzen, dann werden wir von anderen Dingen geprägt. Und wenn wir dann in Schwierigkeiten kommen, dann wird es ganz kompliziert. Ja, wie gut, dass wir Gottes Wort haben. Corrie ten Boom, 1983 gestorben. Jesus is Victor steht auf ihrem Grabstein. Jesus ist Sieger. Sagt sie das nur aus ihrer Erfahrung? Nee, die kannte ihre Bibel und ihre Erfahrung war eingebettet in die biblische Wahrheit. Deshalb Jesus Christus ist Sieger in jeder Situation. Wir kommen zum Ende. Jesus, unser Herr, greift ein und wendet die Not. Und er, Jesus, trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr. Jetzt ist der Herr da und jetzt brauchen wir gar nicht mehr viel fragen und so. Und sie haben ihn erkannt an seinem Wort und schwuppdiwupp, Johannes 6, Vers 21, Parallelbericht. Und sogleich war das Boot an Land und in Matthäus 14, in der Parallelstelle heißt es, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Sie fallen nieder zur Anbetung. Jetzt haben wir das überstanden. Oh, wie dankbar sind wir, Herr, dass du rechtzeitig gekommen bist. Wir denken, viel zu spät. Nein, rechtzeitig ist er gekommen. Er kommt spätestens rechtzeitig. Das wollen wir uns merken. Nochmal die Punkte. Also, unser Herr betet für uns. Das war der erste Punkt. Jesus, unser Herr, sieht uns. Jesus, unser Herr, kommt uns rechtzeitig zur Hilfe. Er spricht zu uns, vor allen Dingen in erster Linie, durch sein Wort in der Bibel. Jesus, unser Herr, greift ein und wendet die Not. Gott sei Dank. Halleluja. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wem es möglich ist, der darf gerne aufstehen. Wollen wir vor Gott treten? Ja, wir loben und preisen dich, du großer Gott. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Macht und Stärke. Oh, du bist es, der alles fest im Griff hat. Herr, und wir wollen uns heute Morgen auch wieder ganz neu in deine Hand legen, Herr, dass du uns ja ganz und gar ergreifst und unsere Gedanken auf dich ausrichtest, Herr. Du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht, was er braucht, Herr, an Entscheidungen, an Wegweisung, an Trost, Herr, an Aufrichtung, an Liebe, an Zuspruch, Vergebung, Gnade. O Herr, du gibst reichlich, wir danken dir dafür. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass du uns segnest und mit uns in die weiteren Tage gehst, Herr, dass wir dich lebendig erfahren. Und die, denen es nicht gut geht, Herr, denen schenk doch auch einen Neuanfang, Herr, damit es wieder richtig hell wird, dass der Tunnel einmal durch
gefahren ist und es dann wieder Licht gibt. Herr, du bist das Licht der Welt. Wir danken dir dafür. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.